Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski. Wird Ihnen präsentiert von Globetrotter in der Schlossstraße. Der Profi für Outdoor-Aktivitäten.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Was machen wir heute? Wir reden über den Zusammenhang von Sonnencreme und Hautkrebs. Ja, nicht erschrecken, natürlich schützt Sonnencreme vor Hautkrebs, aber verhindert sie damit vielleicht auch Dinge, die eigentlich gut für uns sind? Denn die Sonne hat ja nicht nur schlechte Eigenschaften. Das ist eine unserer Fragen. Wir reden aber auch über unsere Wohnungen. Viele Leute, die in Berlin, zum Teil auch schon im Speckgürtel in Brandenburg umziehen wollen, finden einfach keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Und selbst wenn sie ihre Wohnungen verkleinern wollten, dann wird die kleinere Wohnung nicht viel billiger sein als die alte größere. Was tun? Es gibt vor allen Dingen eine Studie dazu, die mal gefragt hat, würden die Leute das überhaupt wollen, in kleinere Wohnungen ziehen? Aus Gründen des Klimaschutzes. Und diesen Zusammenhang, den stellen wir mal da in einer halben Stunde hier mit der Professorin, die diese Studie gemacht hat. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute ein Buch, wieder mal eins, das ich am liebsten selbst behalten möchte, im tollen Inselverlag erschienen, der mal sehr schöne Bücher macht. Wasser und Zeit, eine Geschichte unserer Zukunft von Andri Snær Magnason. Andri Snær Magnason schreibt eine philosophische, literarische, persönliche, wissenschaftlich fundierte Annäherung an die Klimawissenschaft. Über uralte Mythen von heiligen Kühen, Geschichten von Vorfahren und Verwandten, Begegnungen und Gesprächen mit dem Dalai Lama. Das alles können Sie gewinnen, wenn Sie sich jetzt bewerben als Kandidat, Kandidatin für Scannerspiele unter 0331 70 99 111. Viel Glück.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, wen haben wir denn hier? Peer, richtig?
Ja.
Peer, hallo. Wie geht's? Hallo.
Gut, sehr
ja,
gut.
Und Ihnen? Ja, ich kann gar nicht klagen. Wir sind beim Sie, Peer?
Boah, nö, machen wir bei du.
Ne? Okay, Peer.
Ich habe irgendwie gehört, dass Sie auch Zappa-Fan sind. Ne?
Peer, dann bleiben wir mal beim Sie. Ja, ich bin auch Zappa-Fan. Woher wissen Sie das denn?
Ja, wenn hier so diese schönen Sonntage sind, haben Sie immer viele Songs von Zappa auch mit dabei. Und da bin ich immer schwer begeistert, aber die kommen ja nicht sehr weit.
Ja, die kommen meist nicht sehr weit, das stimmt. Nee, Zappa, finde ich, kann man eigentlich immer machen. Sind wir so in etwa in einer Generation, Peer? Also ich bin Jahrgang 63.
Na, ich 51.
Fast die gleiche Generation, würde ich sagen. Ne? Dann haben Sie wahrscheinlich auch alle Zappa-Platten noch auf Vinyl gehabt,
ja,
oder?
Ja, natürlich.
Und was ist die Liebste?
One Size Fits All.
Sicher? Nicht Hot Rats?
Ja, die ist mir zu orchestral. Aha. Bei One Size Fits All, da ist so dieses Inka-Rot, da kriege ich immer Tränen in die Augen, wenn ich die so neu höre.
Verstehe, ja. Ich habe neulich erstmal wieder Burnt Weenie Sandwich gehört.
Ach, herrlich. Das, ja,
großer Spaß, schön, Zappa-Fans unter sich. Peer, von wo aus rufen Sie denn an?
Ich rufe aus Linden an. Das ist der schönste Stadtteil von Hannover.
Ja, natürlich kenne ich Hannover-Linden. Ja, da habe ich auch schon gewohnt. Ja, da im IME-Center.
Oh, an der großen Baustelle.
Ja, genau. Peer, okay, gut. Dann fangen wir mal an. Die Regeln für alle, die das nicht so oft hören. Wir haben Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Manche sind unglaublich, aber vielleicht wahr. Bei anderen haben wir ein bisschen getrickst. Und Ihre Aufgabe, Peer, wird sein, dreimal richtig zu liegen. Dann gibt es das tolle Buch.
Frage noch. Können du sagen.
Okay, dann sind wir
vielleicht
schön.
Ein bisschen in die falsche Richtung
gestrengt. Alles gut, Peer. Dann sind wir beim Du jetzt. Ne?
Ja.
Dann geht's jetzt los.
Oh. Ameisen amputieren verletzte Gliedmaßen ihrer Artgenossen. Sie sind stark, fleißig und halten zusammen. Manche von ihnen kümmern sich um die Brut und andere wiederum um den Vorrat. Tatsächlich können Ameisen auch noch mehr. Ein Forschungsteam aus Japan, Deutschland und der Schweiz konnte beobachten, wie Rossameisen ihren Artgenossen verletzte Gliedmaßen amputierten. Dafür säuberten die Tiere die Verletzung gründlich, um sie anschließend abzutrennen. Und siehe da, rund 90% der Amputationen waren erfolgreich. Die meisten verletzten Ameisen überlebten also nicht nur den chirurgischen Eingriff, sondern konnten danach auch ohne Einschränkungen wieder ihrer Arbeit nachgehen.
Ja, wunderbar. Da kann ich gleich sagen, das stimmt. Das habe ich gestern gelesen, weil ich lese hier im Internet immer vom Spektrum der Wissenschaften.
Ja.
Und da kann ich nur sagen, stimmt.
Gut, lesen bildet.
Ja, der Lesekern ist im Vorteil.
Das stimmt. Vollkommen richtig. Genauer gesagt wurden zwei Arten von Wunden am Bein der Rossameisen untersucht. Verletzung am oberen Beinglied und zum anderen im unteren Beinbereich. Und dadurch, dass diese Ameisenart ihr Zuhause oft verteidigen muss gegen andere Kolonien, kommt es auch häufiger zu Verletzungen. Diese speziellen Ameisen besitzen keine Drüse, die ein antibiotisch wirksames Sekret produziert. Da bleibt ihnen nur der chirurgische Eingriff. Und meistens ist er erfolgreich. Peer, Frage Nummer 2.
Popmusik wird immer komplexer. Mal wird hier ein Rhythmus ausgefallener gestaltet und dort die Melodie mithilfe von künstlicher Intelligenz in Schwung gebracht. Musik gibt es schon seit Jahrhunderten. Doch mit der Zeit wurde sie jetzt immer komplexer. Forschende der Queen Mary University in London haben dafür mehr als 350 populäre Lieder aus den letzten 70 Jahren analysiert. In Text und Melodie. Das Ergebnis? Im Jahr 1950 wurden sowohl Liedtexte als auch Melodien noch sehr schlicht gehalten. Ein überschaubarer Wortschatz und häufig wiederholte Textelemente. Heutzutage ist die Popmusik weitaus komplexer und vielfältiger.
Wir Zappa-Fans kennen die Antwort eigentlich.
Ja.
Popmusik wird immer komplexer.
Ja.
Popmusik wird immer komplexer, immer vielfältiger.
Zappa war schon eigentlich komplexer. Also, nehme ich. Nein, ist nicht richtig.
Und nein ist in diesem Fall vollkommen richtig.
Bei Zappa war ja, der hat ja vorwärts, rückwärts, langsam.
Absolut.
Und schneller seine Melodien gemacht und das war ja eigentlich, war schon sehr komplex.
Absolut. In ein paar Tagen übrigens, nächsten Mittwoch, ist wieder in Hamburg das Zappa-Festival in St. Katharinen. Das ist eine Veranstaltung, veranstaltet von der Stiftung Johann Sebastian. Da spielen Leute, zum Teil auch welche, die bei den Mothers dabei waren, in einer Kirche, St. Katharinenkirche in Hamburg, Zappa-Songs. Kann ich nur empfehlen, von Hannover nicht weit, ne?
Betreu Estrada wahrscheinlich wieder auch.
Napoleon Murphy Brock war letztes Jahr noch dabei.
Wunderbar.
Okay, Frage Nummer 3 kommt hier.
Mäuse tricksen sich untereinander aus. An sich ist es nichts anderes als in der Kinderzeichentrickserie, in der die graue Katze die braune Maus jagt und am Ende doch ausgetrickst wird. Aber nicht nur Katzen jagen die kleinen Vierbeiner, sondern die Mäuse selbst jagen sich auch untereinander, wie ein internationales Forschungsteam nun herausgefunden hat. Das Szenario ist simpel. Maus A wird von Maus B in eine Kammer gejagt. Um der Situation zu entfliehen, versteckt sich das Tier direkt am Eingang. Wenn dann die Maus B in die Kammer hineinstürmt, kann Maus A so hinter deren Rücken wieder aus dem Eingang schlüpfen und so entkommen. Mäuse tricksen sich also untereinander aus.
Ja, ist nicht schwer, oder?
Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das müsste richtig sein.
Ja.
Die sind ja so fix und flexibel.
Genau, das stimmt auch wieder. Ja, interessant. Also für dieses Experiment wurden, Achtung, jetzt kommt wieder Fachwissen, zwei Mäuse verwendet, nämlich Brandmäuse und Gelbhalsmäuse, wurden in der Box zusammengesetzt. Habe ich noch nie von gehört, aber gibt's wirklich. Diese beiden Arten sind sehr territorial, deswegen kommt es häufig zu Auseinandersetzungen. Und bei den insgesamt 243 Begegnungen kam es zu 21 Täuschungen durch Brandmäuse. Bei den Gelbhalsmäusen waren die Täuschungsmanöver eher selten. Peer, herzlichen Glückwunsch. Ist ein tolles Buch, was wir nach Hannover schicken können. Wasser und Zeit, eine Geschichte unserer Zukunft von Andri Snær Magnarsson im Inselverlag erschienen. Kostet im Buchhandel 24 Euro. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot hier, um es dir wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Na, du kannst jetzt aufhören, schicken wir dir das Buch oder du willst noch eine Frage, dann hast du am Ende vielleicht Abo und Buch gewonnen oder beides verloren.
Ja, ich habe jetzt kürzlich irgendwie so ein Probeheft von Zeitwissen mir mal schicken lassen und das fand ich sehr interessant. Also von daher gehe ich das Risiko ein.
Frage Nummer 4 kommt hier.
Die alten Ägypter hatten als einzige Menschen keine Rückenschmerzen. Es ist beneidenswert. Wo sich heutzutage viele Menschen durch eine falsche Körperhaltung über Rücken- und Nackenschmerzen beklagen, waren den alten Ägyptern solche Beschwerden fremd. Knochenanalysen von 69 erwachsenen Männern, die zwischen 2700 und 2180 vor Christus in Ägypten bestattet wurden, zeigen, die Skelette weisen keine Gelenkveränderungen auf. Das heißt, die Menschen im alten Ägypten hatten eine perfekte Körperhaltung, weshalb sie nie unter Rückenschmerzen litten.
Ich werde jetzt mal gar nichts sagen.
Naja, so die in Ägypten, die haben Pyramiden bauen müssen und die hatten eigentlich eine schwere körperliche Arbeit zu machen und ja, mussten Steine klopfen und bücken. Und also ich, nee, also die hatten Rückenschmerzen bestimmt.
Und lieber Pierre, auch damit hast du wieder recht. Super, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist doch ja, gut danke, gelaufen. Danke. Schöne Grüße nach Hannover-Linden. Ne?
Ja.
Wir sehen uns wahrscheinlich ab nächsten Freitag auf der Zapanale in Bad Doberan, oder?
Nee, da kann ich leider nicht. Da bin ich schon unterwegs.
Ehrlich gesagt kann ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Festival-Ticketpreise mir auch langsam echt zu viel werden. Die Zapanale kostet in diesem Jahr 355 Euro.
Ja, nee, das nimmt ja auch Form an da mit den Ticketpreisen. Da ist man einfach außen vor. Ne?
Genau, da setzt man sich lieber an seinen alten Plattenspieler und hört sie nochmal. So sieht's aus.
Genau.
Pierre, danke fürs Mitspielen. Gruß nach Hannover und vor allen Dingen ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Ja. Vielen Dank.
Mach's
und
gut.
Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja.
Und das war ganz toll.
Jetzt bist du doch wieder beim Sie gelandet.
Ja, Entschuldigung.
Tschüss. Wie hieß das nochmal in der Werbung? Sie erinnern sich bestimmt. Wohnst du noch oder lebst du schon? Das hat, glaube ich, keiner so richtig verstanden, warum man sich da entscheiden sollte. Zwischen Wohnen und Leben. Das eine ist ja ohne das andere eher schwierig. Schwierig ist auch Umziehen. In Berlin zum Beispiel. Wer kann, bleibt in seiner Mietwohnung, solange es geht, weil es kaum bezahlbare Alternativen gibt. Dazu kommt, wer das Klima schützen will, müsste eigentlich Neubauten, die ja die Wohnungsnot lösen könnten, ablehnen, weil man damit häufig Grünflächen zubetoniert. Eine Lösung wäre, wir rücken alle enger zusammen und teilen den vorhandenen Wohnraum neu auf, schützt das Klima und entlastet den Wohnungsmarkt. Aber wer würde das wollen? Das hat Dr. Doris Fuchs erforscht in einer internationalen Studie. Die Politikwissenschaftlerin ist Professorin für nachhaltige Entwicklung an der Uni Münster und sie ist Direktorin des Helmholtz-Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit hier bei uns in Potsdam. Frau Fuchs, guten Morgen.
Guten Morgen.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, wie soll das funktionieren, den eigenen Wohnraum reduzieren? Welche Vorstellung steckt dahinter?
Nun, zum einen muss man das erstmal einordnen. Es geht natürlich nicht darum, dass alle enger zusammenrücken müssen. Manche von uns leben schon auf kleinem Wohnraum, individuell als Paare und Familien. Aber es geht darum, dass wir den Trend zu immer größerem Wohnraum pro Kopf, zu immer größeren Wohnungen für Einzelne, für Paare, für immer größeren Häusern etwas entgegensetzen.
Nun wissen Sie ja, wenn ich heute in Berlin aus einer 100 Quadratmeter in eine halb so große Wohnung ziehen will, dann werde ich vermutlich fast das gleiche an Miete zahlen, ne?
Das ist in der Tat der Fall und ein Problem. Das zeigt auch, dass diese Frage nach einer anderen Nutzung des Wohnraums in Gesellschaften, dass es nicht nur eine Frage von individuellen Präferenzen ist, sondern dass es dafür auch Strukturen braucht, die das ermöglichen. Mhm. Zum Beispiel so ein Wohnraumtausch wäre ja leichter oder ist oft leichter möglich im Rahmen von gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften. Die haben da andere Möglichkeiten. Wenn wir da auf dem freien Markt sind, haben wir ganz schwierige Konditionen.
Die Idee hinter dieser ganzen Geschichte ist ja der Klimaschutz. Nun bliebe ja auch meine große Wohnung nicht leer, wenn ich in eine kleinere ziehe. Da verbrauchen dann nur andere Menschen die gleichen Ressourcen. Warum wäre das gut für den Klimaschutz?
Ja, zum einen muss die große Wohnung ja nicht eine große Wohnung bleiben. Wir könnten uns ja auch angucken, inwieweit kann man größere Wohneinheiten in mehrere kleinere umwandeln. Wir erleben tatsächlich im Wohnungsmarkt zum Teil das Gegenteil, dass kleinere zusammengefasst werden zu größeren und damit kleinere verloren gehen. Mhm. Und dem müsste was entgegengesetzt werden. Und ansonsten ist es natürlich auch so, dass wir, wie gesagt, bereits jetzt den Mangel an adäquaten Wohnraum zum Beispiel für Familien haben, die berechtigterweise eine größere Wohnung suchen.
Gut, das alles wird nichts, wenn die Menschen nicht mitmachen. Dann kommen wir mal zum Ergebnis. Wie viele fänden das gut, ihren Wohnraum fürs Klima zu verkleinern?
Tatsächlich ist das eine sogenannte unser Lebensstiloption, der wir auch mit Skepsis begegnen. Das haben wir in unserer Studie, wir haben das ja in 5 Ländern gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern untersucht, durchaus auch festgestellt. Es gibt Teile der Bevölkerung, die sehr bereitwillig aufnehmen, zum Teil die jetzt schon machen, weil sie zum Beispiel lieber auf ein paar Quadratmeter verzichten und dafür weniger pendeln müssen oder ähnliches. Es gibt aber auch andere, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen und beziehungsweise ich kann es mir nur unter bestimmten Bedingungen vorstellen.
Aber dass der Klimaschutz tatsächlich das Hauptmotiv wäre für Menschen zum Umziehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie?
Das ist nicht, also sicherlich nicht das einzige Motiv und vielleicht auch nicht das Hauptmotiv. Also bei denen, die das jetzt schon machen, da sehen wir, dass die ökologische Motivation oft auch gegeben ist. Auch die soziale Motivation, die eben genau das sagen, was Sie eingangs gesagt haben. Vielleicht müssen wir uns anders aufstellen als Gesellschaft insgesamt. Aber wie gesagt, das sind auch ganz persönliche Motivation, die sagen, mir liegt der urbane Lebensstil. Ich möchte nicht so viel Zeit und Geld ins Pendeln investieren müssen.
Kleinerer Wohnraum auf jeden Fall würde das Klima weniger stark belasten. Allerdings sind viele Leute da eher skeptisch. Das hat Doris Fuchs rausgefunden, Politikwissenschaftlerin, Professorin für nachhaltige Entwicklung an der Uni Münster. Und sie ist die Direktorin des Helmholtz-Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit in Potsdam. Frau Fuchs, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Christen, wissen Sie bestimmt, sind in Berlin und Brandenburg längst eine Minderheit. Weniger als 20% der Einwohner sind noch Mitglieder der christlichen Kirchen. Etwas mehr als 10% sind Muslime, müsste man mal wieder neu erheben. Geschätzt ist diese Zahl. Die meisten von uns sind also, was? Konfessionslos, richtig. Wir leben säkular und kommen ganz gut ohne einen Gott klar. Und dennoch ist Religion natürlich nicht bedeutungslos und wird auch an Schulen unterrichtet. Aber wie wird es da unterrichtet? Wie wird im Religionsunterricht damit umgegangen? Das will Marie-Louise Rathaus rausfinden. Die Professorin für angewandte Ethik an der Uni Potsdam hat in einem internationalen Forschungsprojekt untersucht, wie im Religionsunterricht an Schulen Wissen über den Islam vermittelt wird. Frau Rathaus, guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Islam als Schwerpunkt. Warum gerade das Thema Islam? Warum nicht gleichberechtigt Christentum, Judentum, Islam?
Ja, darauf muss ich eine etwas differenzierte Antwort geben. Zum einen machen wir in Brandenburg ja keinen Religionsunterricht, ausdrücklich nicht. Wir machen LER-Unterricht.
Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde.
Und das war das eigentliche Interesse. Das eigentliche Interesse war, wir sind 4 Standorte, der Standort Tübingen, der Standort Wien, der Standort Zürich und der Standort Potsdam für Brandenburg. Das Interesse war, ob es im konfessionellen und in einem nicht konfessionellen, religionsbezogenen Unterricht ein Thema wie der Islam unterschiedlich oder gleich unterrichtet wird. Das war unsere Ausgangsfrage. Und deswegen das Thema Islam wurde einfach gewählt, weil das der konfessionelle Unterricht sich natürlich vorrangig auf das Christentum bezieht.
Und nicht konfessionell, das wäre zum Beispiel Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, ist ein nicht konfessioneller Unterricht.
Ganz genau, überkonfessionell. Und er ist auch dem Neutralitätsgebot verpflichtet. Ich persönlich habe da mitgemacht, weil die Situation, das haben Sie schon angedeutet, in Brandenburg für Religion regelrecht fatal ist. Um die Zahlen mal zu nennen, 83% bezeichnen sich als religionsfern. Wir haben 1,3% Musliminnen und Muslime und die sind meistens entweder in Potsdam, also in der großen Stadt, oder in Geflüchtetenheimen. Also weg vom Alltag, das heißt der Alltag der von Muslimen und Muslimen. Und der Islam ist etwas sehr Fremdes in Brandenburg.
Ich sag mal dazu, Juden sieht man noch viel seltener.
0,5%. 0,05%, genau. Also verschwindend. Ja.
Untersucht wurde der Religionsunterricht vergleichend in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben die Standorte genannt. Gibt es denn da große länderspezifische Unterschiede, wie damit umgegangen wird?
Nein, überraschenderweise nicht. Also der religionsbezogene Unterricht ist erstaunlich homogen in den Zielen. Also natürlich gibt in Tübingen und in Wien wurde betont, dass der Islam eine Religion ist, wie unser monotheistisches Christentum auch. Ja, also das wurde die Kontinuität der drei großen monotheistischen Religionen betont. Des Christentums ist aus dem Judentum hervorgegangen. Jesus war bekanntlich Jude. Und genauso ist der Islam aus dem Christentum hervorgegangen. Also Abraham zum Beispiel, die Figur gibt es in allen drei Offenbarungsschriften an prominenter Stelle. Dass also der Islam ist nicht so fremd wie mancherorts von blau gefärbten Braunen behauptet wird. Aber und in überkonfessionellen Unterricht wird eher betont, dass man als religiöser Mensch durchaus klug sein kann. Und dass man auch ein geglücktes Leben führen kann.
Das ist interessant. Das heißt, also es gibt Menschen, die das bestreiten, dass man als religiöser Mensch klug sein kann.
Ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen auch lauter aus dem Nähkästchen. Mhm. Als ich angefangen bin in Potsdam, habe ich mehrmals die Frage gehört, was, Frau Rathers, Sie sind katholisch, Sie haben doch einen Doktortitel.
Ja, das ist hübsch. Ja, da stehen Sie drüber.
Ich weiß nicht, ob das hübsch ist.
Aber ja. Steht da drüber. Also ein Aspekt Ihrer Forschung war die Frage in dieser Studie, wie sich muslimische Schülerinnen und Schüler im Unterricht fühlen. Warum wurden die gerade rausgesucht? Warum sollten die sich anders fühlen als andere?
Das interessiert uns einfach, weil wir in unseren... das war jetzt keine Forschungsfrage, sondern was uns interessiert hat, einfach die Position von den wenigen muslimischen Schülerinnen und Schülern. Mhm. Und tatsächlich ist das eine zweischneidige Sache. Unsere Lehrkräfte haben ebenfalls Berührungsängste mit dem Islam. Und es gibt dann die Strategie, diese Schülerinnen und Schüler zu Experten zu ernennen. Und das ist eine zweischneidige Sache. Zum einen sind sie stolz drauf und machen das auch gern. Zum anderen werden sie natürlich auf irgendeine Weise exponiert, die auch belastend sein kann für die Schülerinnen und Schüler. Und darüber, das müssen wir noch weiter untersuchen. Ich würde noch gerne auf die Gemeinsamkeiten zu sprechen kommen, weil nämlich an allen vier Standorten der Unterricht mit dem Islam sehr ethisiert stattfindet.
Wobei ethisiert? Unter Ethik,
ja, darunter wird Praxis der Demokratie verstanden. Das ist ein wichtiges Forschungsergebnis, was mich als Ethikerin interessiert. Also es geht um demokratische Haltungen wie Toleranz durch Wissen über den Islam. Wenn ich den Islam kenne, kann ich tolerant sein. An allen vier Standorten. Dann geht es um demokratische Fähigkeiten, Argumentationsfähigkeit zu fairen Debatten. Und die Strategie ist vor allen Dingen die kritische Reflexion auf eigene und fremde Vorurteile an allen vier Standorten, wie gesagt. Und im Hintergrund steht die Bindung an demokratische Werte, Pluralismus als Wert, eine pluralistische Gesellschaft, unsere Demokratie als Wert, die Menschenrechte natürlich und dabei vor allen Dingen Artikel 18 zur Überzeugungsfreiheit. Und das wird hergestellt, durch persönliche Begegnungen.
Ja, ich muss hier mal einhaken, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Als Potsdamer Forscherin, haben Sie da Forderungen an die Politik, was das Unterrichtsfach angeht, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, nach dieser Untersuchung jetzt?
Ja, hätte ich. Und zwar möchte ich dringend dafür plädieren, dass ein solches Reflexionsfach über Werte, Weltanschauungen möglichst spät nochmal zur Verfügung gestellt wird für die Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen in der gymnasialen Oberstufe. Forschungen haben gezeigt, dass das ein gewisses Alter, eine gewisse kognitive Reife braucht, um solche Diskussionen, solche weltanschaulichen Reflexionsprozesse vornehmen zu können. Und wir wissen alle, wie die Situation in Brandenburg ist. Und wir brauchen das ganz dringend, die Auseinandersetzung mit Religion, mit Weltanschauung, die kritische Auseinandersetzung. Und das gehört in die Oberstufe, in die gymnasiale Oberstufe, in die obersten Klassen. Und deswegen plädiere ich unbedingt dafür, LRR oder ein Fach wie LRR zum Pflichtfach in der gymnasialen Oberstufe zu machen.
Sagt Marie-Louise Rathers, Professorin für angewandte Ethik an der Uni Potsdam. Frau Rathers, danke, dass Sie bei uns waren und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
Spanien oder England, was sagen Sie?
Spanien.
Tschüss. Nächste Woche geht's los, dann beginnen bei uns in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Yeah! Und manche von Ihnen freuen sich schon drauf, stundenlang am Strand in der Sonne zu liegen. Das habe ich in meiner langen, wilden Jugend auch so gemacht, bis ich die Haut in Fetzen von Stirn und Schultern ziehen konnte. Und 35 Jahre später habe ich dann Hautkrebs gekriegt. Ups. Das muss bei Ihnen nicht so sein, aber damals wie heute gilt, gehen Sie nie in die Sonne ohne Sonnencreme. Meine hat mittlerweile den Lichtschutzfaktor 100, kann man in jeder Apotheke kaufen, und ich frage mich immer, warum nehmen die nicht alle? Ob es irgendeinen Grund gibt, keine Sonnencreme zu benutzen, das frage ich den Professor für Dermatologie an der Uni Tübingen, Professor Dr. Med. Klaus Garbe. Guten Morgen, Herr Garbe.
Guten Morgen.
Also mir fiel der Preis ein oder die Flecken, die so eine Creme macht auf den teuren Sommerkleidern. Aber ist in Sonnencreme irgendwas drin, was gefährlicher ist als die Sonne?
Nein, in keinem Fall. Die chemischen Substanzen in Sonnencremes wurden vorab getestet, zum Beispiel, ob sie irgendwelche Toxizitäten oder Krebsgefahren aufweisen. Und das ist durchgängig nicht der Fall.
Also ich glaube, ziemlich genau sagen zu können, wo ich mir meinen Hautkrebs eingefangen habe. Wahrscheinlich am Strand auf Bali und in Australien Ende der 80er Jahre. Damals hatten die Surfer weiße Gesichter, dick eingeschmiert mit Zinkcreme. Macht man das eigentlich heute noch so?
Also es gibt bessere Alternativen. Natürlich ist es so, Zinkcreme, die ein deckendes Weiß hat, kann Sonnenstrahlen sehr gut reflektieren. Also das ist ein wirksamer Schutz, aber praktisch die heutigen Sonnencremes, die ja zum Teil auch physikalische Bestandteile haben, sind wirksamer.
Hautkrebs ist, glaube ich, eine der häufigsten Krebsarten. Ne? Kommt das immer von zu viel Sonne?
95%.
Und wie genau wirkt da die Sonnencreme? Also was sagen die Lichtschutzfaktoren aus?
Ja, was sie aussagen sollen, ist, dass man bei einem Lichtschutzfaktor 50 mal länger in der Sonne bleiben kann. Mhm. Aber sozusagen der Sonnenschutzfaktor wird mit einer hohen Dosis ermittelt, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Und das bedeutet, wenn wir das erreichen wollen, müssten wir am ganzen Körper 35 Gramm auftragen, um den entsprechenden Lichtschutzfaktor zu erreichen. In der Praxis macht man ein Viertel. Und dadurch sinkt der Lichtschutzfaktor fast um einen Faktor von 10. Also der wirkliche Lichtschutzfaktor liegt viel niedriger als auf den Packungen angegeben.
Nun weiß man aber schon lange, Sonnencreme verhindert auch die positiven Aspekte des Sonnenbadens. Die Sonne hilft der Haut, Vitamin D zu produzieren. Und ich habe mal gelesen im Spiegel, da hat Ihr Fachkollege Jörg Reichrath gesagt, schon eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 10, richtig angewendet, blockiere 90% der Vitamin-D-Synthese. Was ist denn gefährlicher, ein Leben ohne Vitamin D oder mit Hautkrebsrisiko?
Es gibt 2 Möglichkeiten, Vitamin D zu sich oder zu erwerben. Das eine ist eben über UV-Strahlung an der Haut und das andere ist über die Nahrung. Nicht auch der Eskimo in der Winternacht hat genügend Vitamin D über seine Nahrung. Mhm. Und von daher gibt es bei uns eigentlich keinen wirklichen Vitamin-D-Mangel. Praktisch die Erkrankung, die Vitamin-D-Mangel anzeigt, insbesondere bei Kindern, ist die Rachitis. Und die gibt es bei uns gar nicht. Und das Problem mit Vitamin D ist, es gibt keine allgemein anerkannten Bestimmungsmethoden und keine allgemein anerkannten Grenzwerte. Deshalb macht jedes Labor seine eigenen Grenzwerte und setzt die so, dass wir die Untersuchung möglichst vielfach wiederholen müssen. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich bei meinen Patienten grundsätzlich keine Vitamin-D-Bestimmungen mache, weil das letzten Endes zu ganz vielen Mangelbewertungen führt, die medizinisch unsinnig sind.
Sehr interessant. Nun haben Sie teilgenommen an dieser Studie in der Fachzeitschrift European Journal of Cancer. Was ist denn da das Fazit der Dermatologen? Wie sollte man sich denn am besten schützen vor der Sonne, um keinen Hautkrebs zu kriegen?
Das Motto Nummer 1 ist, vermeide Sonnenbaden, vermeide Bräunung. Der Grund ist folgender. Bei Sonnenbaden schützt Sonnencreme nicht genügend vor der Entwicklung von Erbschäden, DNA-Mutationen. Und sozusagen durch Sonnencreme kann man zwar länger in der Sonne bleiben, das machen ja dann auch viele, aber sie schützt nicht vor Hautkrebs. Und von daher sagen wir, vermeide Sonnenbaden. Man kann die Sonne auch genießen, wenn man sozusagen gekleidet ist oder im Schatten sitzt und so weiter. Also Sonnenbaden ist ja eine Mode, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, gleichzeitig mit der sogenannten gesunden Bräunung. Gesunde Bräunung gibt es nicht. Bräunung ist ein Ausdruck davon, dass sozusagen ein SOS-System der Pigmentbildung angestoßen wird, dadurch, dass Mutationen im Erbgut bereits aufgetreten sind. Also Bräunung zeigt an, wir haben Mutationen durch Sonne abbekommen. Und von daher raten wir wieder dazu, bleibt hell, bleibt weiß und vermeidet Bräunung.
Hat ja auch einen positiven Nebeneffekt. Ich muss nie wieder eine Liege mit meinem Handtuch reservieren am Strand. Und dafür sage ich herzlichen Dank an den Professor für Dermatologie an der Uni Tübingen, Professor Dr. Med. Klaus Garbe. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Danke, ciao. Tschüss.
Ich muss mal eben noch mal hier eben googeln, wann das losgeht hier tatsächlich in Berlin mit dem CSD. Ich habe es natürlich eben schon mal gesagt, der Pride Month Berlin ist da. Man merkt das meiner Ansicht nach schon auf den Straßen. Es ist schon sehr viel bunter geworden, fröhlicher. Und dann am 27. Juli gibt es den CSD hier in Berlin. Und das haben wir mal zum Anlass genommen zu fragen, wie sieht es denn eigentlich in der Tierwelt aus da? Gibt es da queere Tiere, was ja eigentlich auch ein schöner Name wäre für eine Punkband, die queeren Tiere. Und da ist auch zufällig gerade in einer Fachzeitschrift eine Studie veröffentlicht worden, und zwar die Fachzeitschrift PLOS, das ist die Abkürzung für Public Library of Science, eine renommierte Fachzeitschrift, die genau das Thema beleuchten. Und diese Studie gelesen hat jemand, der dem CSD zumindest in Köln sehr nahe steht.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen pinken Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc.
Das wünsche ich dir auch, lieber Stefan. Und ich darf ergänzen, ich habe sogar, weil ich ja den Dauer-Backstage-Pass für den Kölner Pride habe, hinter den Kulissen an dem Tag, als Heiko Maas, der damalige Justizminister, die Ehe für alle unterschrieben hat, durfte ich ihm die Hand schütteln. Oh je. Da war ich, das werde ich nie vergessen, gibt sogar noch ein Foto von. Und in meinem Tierbuch gibt es ein ganzes Kapitel über queere Tiere, die aber hauptsächlich natürlich im Zoo beobachtet wurden. Aber das Tolle an der neuen Studie ist, die ist eben jetzt mit Tieren im Freiland gemacht worden, Die nicht im Zoo eingesperrt.
Also ich nehme mal an, Heiko Maas hat seine Hand danach nie wieder gewaschen. Und ich habe in dieser Studie, wo ich ja noch mal kurz drüber geschaut habe, ein neues Wort gelernt, nämlich eine Abkürzung SSSB. Das steht für Same-Sex Sexual Behavior.
Das ist völlig richtig. Das Problem war in dieser Studie natürlich, ab wann ist denn jetzt überhaupt was sexuell und ab wann ist es Same-Sex? Denn die Schwierigkeit bei der Beobachtung der Tiere ist, zum Beispiel im Urwald, da kann es ja auch mal nicht so gutes Licht sein oder bei manchen Tierarten kann man Männchen und Weibchen auch nicht so gut unterscheiden. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt mal unterscheiden zwischen dem, was Jugendliche oder Kindertiere machen, also kleine Tiere machen, die einfach nur spielerisch zufällig die Geschlechtsorgane berühren. Das ist dann nicht sexuell. Dann haben wir natürlich das, wo wir sicher Männer und Männer haben, sicher Frauen und Frauen haben und natürlich dann auch alles durcheinander, die sogenannten Extra-Pair-Copulations, die sind ja auch weit verbreitet im Tierreich, die sind zwar nicht queer im eigentlichen Sinne, aber da muss man natürlich auch aufpassen, ob man die jetzt mit reinnehmen will oder nicht. Das wurde hier rausgeschmissen und man hat gesagt, nein, wir nehmen jetzt nur ganz klar in diesem Fall jetzt homosexuelles Verhalten, was angeschaut wird und da man eben nur die Beobachtungen aus Zoos hatte, die wie gesagt auch in meinem Tierbuch drin sind, die sind super spannend, weil sehr oft in Zoos nämlich versucht wird, dann Heterotiere aus homosexuellen Tieren zu machen, bis heute, mit brutalen Methoden, ist wirklich total ätzend, haben die Kollegen rumgefragt und haben gesagt, so, alle, die im Freiland echte Beobachtungen machen, die sollen sich jetzt mal bitte melden. Und zwar zum Beispiel mit Nagetieren, mit Huftieren, mit Elefanten, natürlich mit Affen, wo das besonders bekannt ist, oder mit allem, was unter Fleischfresser fällt. Ne? Also das wären dann, was weiß ich, Panther, Löwen und alles Mögliche. Und es stellte sich tatsächlich das raus, was schon sehr lange eigentlich so herumschwirrte in der biologischen Community, nämlich, dass in den meisten Fällen, also mindestens in der Hälfte der Fälle, je nach Tierart oder Tiergruppe, diese gleichgeschlechtlichen Kontakte beobachtet wurden, aber die meisten berichten das nicht. Und auf die Frage, warum sie das nicht berichten, weil früher wusste man schon warum, das steht auch in den Tagebüchern der Forscherinnen und Forscher, das war irgendwie peinlich, da wollte man nicht drüber reden und so. Aber heute ist es so, dass sie sagen, nein, das war ja gar nicht der Schwerpunkt dessen, was wir untersuchen wollten. Deswegen müssen wir das auch nicht berichten, weil wir kriegen ja die Forschungsgelder dafür, dass wir das berichten, was wir erforschen. Das ist deswegen ganz interessant, weil natürlich diese Einzelbeobachtungen, die man früher hatte, die gibt's natürlich sowieso erst seit dem 19. Jahrhundert, weil da hat erst die richtige Tierforschung angefangen und ganz große Studien dazu gibt's erst seit 1999, die eben auch mal berichtet haben, dass es homosexuelles Verhalten bei Tieren gibt. Wenn man bedenkt, dass Stonewall, also der Urvater, der Uraufstand von Christopher Street Day und den Prides 1969 war, ist das natürlich erstaunlich. Das heißt, mittlerweile war es bei Menschen schon längst so weit bekannt, dass man dafür auf die Straße gehen konnte. Aber bei Tieren hat man immer noch nicht drüber geredet in den folgenden 30 Jahren. Und zwar deswegen, weil man sich in der Biologie gesagt hat, welchen Sinn soll denn Homosexualität überhaupt haben? Das gibt's auch gar nicht. Wir sehen das dauernd. Aber irgendwie kann das nicht sein. Das nennt man das Darwin-Paradox. Das geht gegen biologische Grundgedanken. Und heute wissen wir, dass das Quatsch ist. Also wir wissen jetzt aus dieser neuen Studie, dass in sehr, sehr, sehr vielen Fällen, also mindestens der Hälfte der Fälle, wenn nicht deutlich mehr, eben dieses homosexuelle Verhalten mindestens einmal im Leben dieser Forscherin oder Forscher, die zugeguckt haben oder der Tiere beobachtet wird. Aber dass es in Wirklichkeit vermutlich den Sinn hat, dass es innerhalb der Gruppe zu sozialem Frieden führt, das ist das eine. Und das zweite, dass so Tanten und Onkel entstehen, die selber gar keine Kinder haben, die sich dann aber, wenn die Eltern zum Beispiel sterben oder sich nicht mehr um die Kinder kümmern, sich um die Kinder kümmern können. Das heißt, es ist kein Darwin-Paradox, sondern es ist das Gegenteil. Homosexualität, das ist biologisch bewiesen, ist ein sinnvoller und im gesamten Tierreich verbreiteter Vorgang, der Erhaltung der Art dient.
Amen, lieber Marc.
Amen.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Sie hören die Profis auf Radio 1. Einfache Wahrheiten gibt's in der Regel nicht, auch wenn Politiker gerne versuchen, uns was anderes zu erzählen. Aber wir können ja mal ein paar einfache Wahrheiten erfinden. Wie wär's zum Beispiel mit, wer alles hat und aus reichem Hause kommt, wird seltener zum Ladendieb. Oder diese hier, wer aus bildungsfernen und ärmeren Familien kommt, ist weniger ehrlich. Das glaube ich beides nicht. Da würde ich mich erst überzeugen lassen müssen. Denn ob jemand klaut oder zum Lügner wird, das hängt wahrscheinlich von sehr viel mehr Faktoren ab als dem Einkommen und der Bildung der Eltern, oder? Fragen wir mal nach beim Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Armin Falk von der Uni Bonn. Er hat gerade eine aktuelle Studie dazu veröffentlicht. Herr Falk, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kokowski.
Lässt sich das tatsächlich wissenschaftlich belegen, dass Kinder aus ärmeren Haushalten häufiger lügen, also unehrlicher sind?
Das ist zumindest das Ergebnis unserer Studie, wo wir verglichen haben, eben Kinder aus unterschiedlichen familiären Hintergründen. Also man nennt das ja auch sozioökonomischer Status. Sie haben das schon angesprochen. Wichtige Variablen dafür sind Einkommen und Bildung. Und da finden wir in der Tat in einem sehr einfachen Lügenexperiment, dass Kinder mit einem Hintergrund, der ärmer ist und bildungsferner ist, etwas häufiger lügen als Kinder aus reicheren Familien.
Ich habe jetzt dieses etwas gehört. Wie groß ist der Unterschied? Lässt sich das beziffern in Prozentzahlen? Oder?
Ja, also insgesamt finden wir, dass die Kinder also über alle Gruppen hinweg etwa zu 60% lügen. Aber wir finden eben, dass dann die Kinder aus hohem sozioökonomischen Status 10%, 15% Punkte weniger lügen.
Mhm. Gut, da könnte ich jetzt mit leben. Nun haben Sie, sind Sie kein Psychologe, aber wie erklärt man das denn? Warum soll es einen Zusammenhang geben zwischen Armut und Ehrlichkeit?
Ja, wir haben uns das natürlich ein bisschen genauer angeschaut, um genau diese Fragen zu beantworten und finden, dass es zwei Faktoren gibt im familiären Kontext, die eben typisch sind für hohe oder niedrige sozioökonomischen Statushintergrund, die aber eben einen wichtigen Einfluss scheinbar auf das Lügen oder auf das Ehrlichsein der Kinder hat. Das eine ist der Erziehungsstil der Eltern. Hier finden wir, dass die Psychologen nennen das einen warmen Erziehungsstil haben, also der unterstützend ist, der vertrauensvoll ist, der das Kind auch lobt, der zum Ausdruck bringt, dass man das Kind gerne hat und lieb hat. Ein Erziehungsstil, der wenig auf Strafe setzt, dass in einer solchen Umgebung Kinder weniger lügen. Und gleichzeitig in einer Umgebung, das ist der zweite Faktor, die man so mit vertrauensvoller Umgebung beschreiben könnte. Da haben wir als Maß verwendet, ob die Mütter dieser Kinder eben vertrauen. Und diese beiden Faktoren, also das vertrauensvolle die vertrauensvolle Umgebung und auch ein warmer, nicht autoritärer, nicht bestrafender Erziehungsstil, scheinen eine große Rolle zu spielen. Und genau diese beiden Faktoren sind häufiger eben vertreten in familiären Hintergründen mit hohem sozioökonomischen Status.
Und Sie haben nun so ein Langzeitexperiment gemacht, um herauszufinden, welche Faktoren diese Tatsache ändern könnte. Also wie könnte man die Kinder wieder gleich kriegen in Sachen Ehrlichkeit? Dazu gehört auch ein Mentoring-Programm. Was haben die Mentore gemacht?
Also das Mentorenprogramm, das nennt sich Balu und Du, ist ein sehr etabliertes Programm in Deutschland. Das betrifft oder es wendet sich in erster Linie an Kinder so aus dem Altersspektrum plus minus 8 Jahre, also zweite Klasse in etwa. Und die Idee von dem Programm, das nennt man informelles Lernen, ist, dass ein Mentor oder eine Mentorin über den Zeitraum von etwa einem Jahr das Kind einmal in der Woche zu Hause nachmittags besucht. Das ist ein relativ intensives und auch langfristiges Programm. Und die Idee ist genau etwas zu machen, worauf ich vorhin schon hingewiesen habe, nämlich eine unterstützende und positive, vertrauensvolle Entwicklung des Kindes zu begünstigen. Es geht darum, Horizonte zu eröffnen. Es geht darum, das Selbstvertrauen zu stärken, das Kind sozusagen an den Stellen, wo es vielleicht wenig Unterstützung hat, auch zu unterstützen. Das Programm ist also kein klassisches Erfolgsprogramm oder so, ja, wo die Kinder nachher irgendwie besser in Mathe sein sollen, sondern es geht um die Entwicklung von Persönlichkeit, es geht um Selbstvertrauen. Es geht um Zuversicht, es geht um sowas wie Resilienz auch zu entwickeln. Und ich glaube, das sind genau die Faktoren, die dann eben auch in unserem Experiment zu Lügen dann zum Tragen kommen.
Und das wurde dann danach wieder mit Tests geprüft, mit den Geförderten und einer Vergleichsgruppe ohne Förderung. Und dabei kam raus, die Kinder mit Mentor haben weniger oft geschummelt. Auch da wieder signifikant weniger.
Ja, also in der Kontrollgruppe, also das sind die Kinder aus geringem sozioökonomischen Status, die keinen Mentor oder Mentorin gesehen haben, lügen 58% der Kinder. Und in der Gruppe, die einen Mentor gesehen haben, sind es nur 44%. Und wenn man sich anschaut, für wen der Effekt größer ist, dann ist es genau da, wo die Mütter weniger vertrauensvoll sind, also wo die vertrauensvolle Umgebung weniger da ist. Und wo ein weniger warmer Erziehungsstil vorherrscht. Das heißt also, das Mentorenprogramm greift genau an diesen Stellen ein, schafft eben diese vertrauensvollere Umgebung und eine Umgebung, die weniger bestrafend ist. Und warum zum Beispiel die Angst vor Bestrafung Lügen fördert, das kann man sich an einem sehr einfachen Beispiel mal verdeutlichen. Also angenommen, Sie haben was falsch gemacht und jedes Kind macht irgendwann mal was falsch. Und dann fragt dann die Mutter oder der Vater, sag mal, hast du die Vase runtergeworfen oder nicht? Und wenn ich Angst vor der Strafe habe, dann werde ich jetzt eher sagen, nee, das war ich nicht, das war jemand anders, dies von was auch immer. Ja. Und ich komme in so einen Lügenmodus rein. Wenn ich die Erfahrung mache, dass ich warm aufgenommen werde, dann kann ich vielleicht eher bei der Wahrheit bleiben in so einer Situation und entwickle da weniger eine Neigung dazu, zu lügen oder nicht zu lügen.
Das als Hinweis für die Eltern. Nun frage ich mich natürlich, welche Gruppe wird erfolgreicher sein im Leben? In den USA wird im Herbst vermutlich zum zweiten Mal ein Präsident gewählt, der ein notorischer Lügner ist. Der hat es damit zu großem Reichtum gebracht und ins höchste Staatsamt geschafft. Sollten Eltern mit Verweis auf Donald Trump besser alle Mentorenprogramme verweigern?
Ganz sicher nicht. Also zum einen muss man sagen, kurzfristig ist Lügen, so ist es ja fast definiert. Ja, ich sag ja nicht die Wahrheit, um einen kurzfristigen Vorteil zu haben. Also kurzfristig ist immer vielleicht von Vorteil, wenn man das so macht. Wenn man dabei aber erwischt wird und wenn man das langfristig macht, ist das in allermeisten Fällen eher zum Nachteil. Und man kann sich auch das sehr leicht klar machen. Ich meine, wer möchte mit jemand sozial interagieren, also befreundet sein oder zusammenarbeiten im Arbeitsmarkt oder als Partner, Partnerin haben, jemand, der nicht vertrauensvoll ist. Und für die Gesellschaft gilt das natürlich auch. Gesellschaften, wo man sich nicht vertraut, sind weniger erfolgreich. Und dass Trump Erfolg hat, ist sehr bedauerlich und auch bedrohlich und ist auch ein Szenario, vor dem ich auch nur warnen kann. Wir müssen an jeder Stelle immer wieder Lügen als solche auch benennen und auch ahnden, weil eine Gesellschaft, die nicht diesen Konsens hat, dass Vertrauen und wahrheitsgemäßes Verhalten und Aufrichtigkeit sich lohnen und auch belohnt werden, sind Gesellschaften, die zum Scheitern verurteilt sind. Davon bin ich fest überzeugt.
Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Armin Falk von der Uni Bonn. Herr Falk, hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Raketen sind Senkrechtstarter. Ein Flugzeug startet waagerecht und eine Rakete aber senkrecht. Dafür gibt es natürlich einen Grund. Je schneller ein Flugobjekt, desto größer der Luftwiderstand. Eine Rakete fliegt erstens sehr schnell und stößt damit auch an einen sehr hohen, fast unüberwindlichen Luftwiderstand. Um die dichten Schichten der Erdatmosphäre so schnell wie möglich zu überwinden und so Sprit zu sparen, startet die Rakete senkrecht. Zweitens ist eine Rakete sehr schwer. Rund 3/4 des Gewichts entfallen auf Treibstoff und Antrieb. Deshalb verwendet man Stufenraketen. Bei ihnen wird die treibstoffleere und somit nutzlose Stufe einfach abgesprengt und die nächste gezündet. Auf diese Weise verringert sich das Gewicht der Rakete und sie wird immer schneller.